Wir haben uns in den letzten Wochen damit beschäftigt, wie David auf der Flucht vor Saul ist. Wie David von Gott in die Wüste geführt wird, bevor er zum Königtum kommt. Und heute geht es damit weiter in Kapitel 23 und ich lese uns Gottes Wort und Jens klickt weiter. Eines Tages wurde David gemeldet. Die Philister führen Krieg gegen Keila und rauben das frisch gedroschene Getreide. Da fragte David Gott, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und Gott sagte ihm, geh hin, schlag die Philister und befreie Keila. Aber seine Leute hielten ihm entgegen. Wir haben schon hier in Juda Angst. Und nun sollen wir gar nach Keila ziehen und die Truppen der Philister angreifen? Da fragte David Gott ein zweites Mal. Und er hielt die Antwort, auf, zieh nach Keila hinunter. Ich werde die Philister in deine Hände geben. So zog David mit seinen Männern nach Keila und griff die Philister an. Er trieb ihr Vieh weg, brachte ihnen eine schwere Niederlage bei und befreite die Bewohner der Stadt. Abiatar hatte nämlich das Ephod mitgebracht, als er zu David floh und mit ihm nach Keila zog. Als Saul gemeldet wurde, dass David nach Keila gekommen war, sagte er, Gott hat ihn verworfen und mir ausgeliefert. Jetzt sitzt er in der Falle, denn er ist in eine Stadt mit Tor und Riegel gekommen. Saul rief das ganze Volk zum Kampf gegen Keila und zur Belagerung der Stadt auf. Als David erfuhr, dass Saul Böses gegen ihn plante, sagte er zum Priester Abiatar, bring das Ephod her. Und dann sagte er, Gott, Gott Israels, dein Diener, hat die sichere Nachricht bekommen, dass Saul nach Keila kommen und die Stadt nur deshalb vernichten will, weil ich hier bin. Werden die Bürger von Keila mich ihm ausliefern? Wird Saul tatsächlich herabkommen, wie dein Diener es gehört hat? Gott, Gott Israels, lass es dein Diener doch wissen. Und Gott sagte, er wird herabkommen. Und David fragte weiter, werden die Leute der Stadt mich und meine Männer an ihn ausliefern? Sie werden es tun, sagte Gott. Da verließen David und seine 600 Männer Keila und streiften hin und her durchs Land. Als Saul das berichtet wurde, brach er seinen Feldzug ab. David hielt sich hauptsächlich in den natürlichen Bergfestungen der Wüste auf, vor allem im Gebirge der Wüste Sif. Saul war die ganze Zeit hinter ihm her, aber Gott ließ David nicht in seine Hände fallen. David wusste, dass Saul unterwegs war, um ihn zu besiegen. Als er einmal auf Horesha war, in der Wüste Sif, kam Sauls Sohn Jonathan zu ihm und ermutigte ihn, Gott zu vertrauen. Hab keine Angst, sagte er zu ihm. Mein Vater Saul wird dich nicht zu fassen bekommen. Du wirst König über Israel werden. Und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das weiß auch mein Vater genau. Und beide schlossen einen Bund vor Jahwe. Dann kehrte Jonathan nach Hause zurück und während David in Horesha blieb. Einige Leute von Sif kamen nun zu Saul und sagten, David hält sich bei uns in der Bergfestung versteckt. Er ist jetzt in Horesha, auf dem Hügel Hachila, südlich von Jeshimon. Der König möge nun kommen, wenn er es will. Wir werden dafür sorgen, dass er den König in die Hände fällt. Gott segne euch dafür, dass ihr Mitleid mit mir hattet, sagte Saul. Geht und erkundet alles noch genauer. Stellt fest, wo er sich aufhält und wer ihn dort gesehen hat. Denn man hat mir gesagt, dass er sehr schlau ist. Passt genau auf und erkundet jeden Schlupfwinkel, in dem er sich versteckt halten könnte. Wenn ihr ganz sicher seid, kommt wieder zu mir. Dann will ich mit euch ziehen. Und wenn er noch im Land ist, werde ich ihn aufspüren, selbst wenn ich ganz Juda durchkämmen müsste. Und die Männer gingen Saul voraus nach Sif zurück Und David und seine Männer waren in der Wüste Maon, in der Ebene südlich von Jeschimon. Saul zog dann mit seinen Männern los, um David zu suchen. Als dieser davon hörte, wollte er sich in das Felsenversteck in der Wüste Maon zurückziehen. Das wurde wiederum Saul gemeldet und er folgte David in die Wüste hinein. Saul ging an der einen Seite des Berges entlang, David und seine Männer auf der anderen Seite. David versuchte verzweifelt, Saul zu entkommen, während Saul und seine Männer schon dabei waren, ihn zu umzingeln. Da kam plötzlich ein Bote zu Saul und meldete: Die Philister sind im Land eingefallen. Da brach Saul die Verfolgung ab und zog gegen die Philister. Deshalb nennt man diesen Ort Sela Machlikot, Trennungsfels. Amen. Ein ganzes Kapitel voll mit einer Verfolgungsjagd. Die Philister greifen Keila an. Und Keila ist eine Stadt in Juda und zu dem Teil des Stammes, zu dem auch David gehört. Und vielleicht fällt euch auf etwas in diesem Kapitel. Dieses Kapitel spricht sehr oft davon, wie David Gott fragt. Und sagt: Gott, werden Sie mich verraten? Ja, das werden Sie. Soll ich das und das tun? Ja, sollst du. Soll ich das wirklich tun? Ja, tu es. Und wir merken, da ist eine sehr, sehr große Abhängigkeit da. Obwohl wir ja auch einen David haben, der eigentlich ja schon auch total erfahren ist. Er hat die Verheißung Gottes, er weiß, am Ende des Tages wird er auf dem Thron sitzen. Er ist ja eigentlich der erfolgreiche Kriegsherr oder Krieger in Israel. Er hat unter Saul viele, viele Schlachten geschlagen. Saul wollte ihn ja eigentlich loswerden und schickt ihn gegen die Philister. Und egal, was er macht, er gewann. Und er hat viel Erfahrung. Und er weiß, Gott hilft mir aus der Patsche. Das haben wir jetzt schon öfters gesehen. Er könnte sagen: Freunde, unsere Brüder sind in Gefahr, lass uns hingehen. Das läge vielleicht auf der Hand. Aber David fragt Gott. Er sagt nicht: Okay, ich habe das eins und eins zusammengezählt, das funktioniert, sondern er fragt Gott. Und er fragt Gott immer wieder. Und auch wenn seine Leute ihm sagen: David, bist du dir wirklich sicher? Also wir sind ja nur so 600 Leute. Und dann sind wir noch näher an Saul. Wir waren erst in Moab, da hat uns Gott weggeschickt, wir sollen ja nach Juda zurück. Und jetzt kommen wir ja dem Feind, der uns verfolgt, ja immer näher. Ist das wirklich Gottes Plan? Bist du sicher, dass du dich nicht verhört hast? Und David sagt: Ja, bin ich, aber für euch, ich frage noch ein zweites Mal. Und dann erleben wir, wie David mit seinen Männern auszieht. Und er kämpft und er gewinnt. Und es gibt ein neues Problem. Es wird nicht besser. Weil nun hat Saul festgestellt, wo er ist. Und die Stadt ist, glaube ich, nur so halb begeistert, dass David sie befreit hat. Wir erleben, was ist denn passiert, wo David vorher war. David hat Zuflucht bei dem Priester in Nob gesucht. Nob ging es danach nicht mehr ganz so gut. Wenn er uns letztes Mal, da hat Saul die Stadt zunichte gemacht, weil sie David geholfen hatten. Und nun hat zwar David sie vor den Philistern befreit und davor, dass die Philister ihnen die Ernte klauen, aber er hat ihr Problem eigentlich verschlimmert, weil sie wissen: Okay, also ohne Ernte hätten wir jetzt vielleicht noch ein bisschen leben können, aber wenn Saul hier gleich kommt, ist schwierig. Und ich glaube, diese Stadt Keila ist so halbwegs begeistert, nur dass David da ist. Und das ist auch der Grund, warum sie ihn wahrscheinlich verraten wollten. Und David steht vor diesem Problem. Und was macht David? David fragt erneut. Er sagt nochmal: Gott, was soll ich tun? Und er hat eine ganz lange Frage und wir lesen davon viele, viele Verse, was David alles fragt. was er alles will. Und er kann es jetzt fragen, weil der Priester Abiathar ist bei ihm. Und dieses Ephod dabei, wo das Thummim und Urim drin sind, diese zwei Lose, mit denen man Gott befragen konnte, was Gott so eingefügt hat. Und merken, David ist ein Mann, der viel Erfahrung hat und auch Leute hinter sich stehen hat, aber der trotzdem sich abhängig macht von Gott. Der immer wieder fragt, auch wenn es noch mal schlimmer wird oder noch schwieriger wird, er lernt, Gott zu fragen, immer und immer wieder. Und das ist sehr unspektakulär, aber ich glaube, das ist für uns sehr wichtig, weil es ist nicht selbstverständlich. Und die Frage ist, ob wir heute genauso leben, ob wir in unserem Leben sagen, Herr, was willst du eigentlich? Was ist eigentlich dein Plan? Das haben wir schon beim letzten Mal ein bisschen gefragt. Ne? Herr, ist es mein Wille geschehe oder Herr, dein Wille geschehe? Und es ist ein Unterschied. Und wir fragen, Herr, ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ich möchte nur deine Unterschrift haben. Ja, ich habe schon die Tür ersehnt, durch die ich durchgehen will. Ich habe mich schon entschieden. Bitte gib mir nur ein Ja. Oder wir wirklich sagen, Herr, zeig mir, was du willst. Will ich überhaupt von Gott geführt werden? Oder will ich nur seine Bestätigung haben für mein Leben? Ich glaube, das ist eine sehr relevante Frage, die wir uns hier stellen können. Saul spricht, das ist ganz interessant in diesem Kapitel, ne? Das letzte Mal haben wir davon gelesen, dass Saul die Priester umgebracht hat, die Stadt der Priester ausgelöscht hat. Das ist ein sehr düsteres Kapitel. Und wir haben uns gefragt, gewinnt das Böse? Und festgestellt, nein, Gottes Wort bleibt. Aber trotzdem, dass Saul jetzt so gegen Gott geht und gegen diesen Auserwählten Gottes geht, er versucht, Gottes Wort zunichte zu machen. Und jetzt sehen wir einen Saul, der sagt, also, guck mal, David, der ist jetzt in keiner guten Position. Gott hat ihn in meine Hand gegeben. Gott ist für mich. Und er segnet die, die ihn verraten wollen, sagt, ja, Gott segne euch, dass ihr Mitleid mit mir hattet. Aber Saul hat kein einziges Mal danach gefragt, was Gott eigentlich will. Er hat seine Agenda und interpretiert eigentlich Gottes Handeln auch vollkommen falsch. Sein Herz ist nicht auf Gott ausgerichtet, obwohl er Leute in Gottes Namen segnet, die Böses tun. Obwohl er davon ausgeht, dass Gott für ihn handelt, weil ihm gerade alles günstig entgegenkommt. Wir lesen also diesen Kontrast zwischen David und Saul. David, der wirklich an ganz nahen Gott ist. Und Saul, der quasi in Gottes Namen handelt, aber eigentlich kein Interesse an Gott hat. Ich glaube, David ist uns ein Vorbild, zumindest ein Stückchen weit. Nicht, damit wir bessere Menschen werden, nicht, damit wir bessere Christen werden, sondern David zeigt uns, wie ein Leben mit Gott aussieht. Wie ein Leben aussieht, wenn wir Gott gehören. Und es dient uns ein bisschen auch zur Prüfung, zu legen, habe ich diese Beziehung zu Gott, dass ich in der Abhängigkeit aus ihm heraus lebe? David ist ein Zeugnis für uns heute. Und es ist ein Kontrast zu dem, wie Menschen leben, die Gott nicht kennen. Wenn wir dieselben Entscheidungen treffen, wie Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, dann haben wir irgendwie was falsch gemacht. Und das zeigt uns David. David fragt eins nach dem anderen, Herr, was ist dein Weg für diese Situation? Und ich glaube, der erste Schritt dazu ist nicht zu sagen, wir müssen mehr beten. Der Schritt ist nicht, wir müssten jetzt mehr werden wie David, sondern die Frage ist, haben wir diese Beziehung? Als Kinder Gottes dürfen wir jederzeit zu ihm kommen. Morgens, mittags, abends. Es gibt keine Zeit, in der Gott nicht erreichbar ist. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir sollen ihn fragen. Wir sollen ihn flehen. Die Frage ist, tun wir das auch? Haben wir diese Beziehung? Ist uns das klar? Wollen wir zu unserem Vater kommen und sagen, Papa, mir geht's gerade nicht gut, was ist der Schritt? Es geht um Beziehungen. Es geht nicht um Leistung, es geht nicht darum, dass wir mehr beten, es geht nicht darum, dass wir immer unsere stille Zeit 2 Stunden am Tag machen, das ist nicht das Ziel. Es geht nicht um das richtige Mindset, es geht um Beziehungen. Haben wir eine Beziehung zu unserem lebendigen Gott? Und leben wir diese Beziehung? David bekommt eine andere Antwort diesmal als in den letzten Kapiteln. Wir haben in den Kapiteln davor gesehen, dass Gott David meistens so diesen langen Ausblick gegeben hat. Hat gesagt, David, du wirst König und jetzt musst du gucken, wie du erstmal selber klarkommst. Und wir haben gesehen, dass David damit total am Kämpfen ist. Er weiß nicht, was der nächste Schritt ist. Er weiß, was das Ende ist. Jetzt lesen wir davon, dass Gott David immer im ganz kleinen Detail sagt, das ist der nächste Schritt, das ist der nächste Schritt. Aber jetzt fehlt so ein bisschen die Perspektive. Gott sagt ihm nicht, hör mal zu, das ist mein Plan. Also, du gehst jetzt dahin und dann gehst du nach Sif und dann gehst du nach Maon und dann gehst du zu der Bergfeste. Sondern Gott sagt, dahin gehst du, geh nach Keila. Und dann kommen neue Probleme. Und sagt, okay, Gott sagt, geh dahin. Und es ist Stück für Stück für Stück. Es ist nur kurzfristig. Und ich glaube, auch das ist etwas, was uns herausfordern kann. Ich habe das im Seniorentreff letztes Mal gesagt. Die Frage ist nämlich, wie gut kennen wir Gott? Wie gut ist unsere Beziehung zu Gott? Vertrauen wir ihm, wenn er sagt, tu das? Ein bekannter Prediger hat mal ein schönes Beispiel gebracht. Er hat gesagt, wenn mein Kumpel zu mir nach Hause kommt und sagt, gib mir die Schlüssel von deinem Jeep, dann gebe ich ihm die Schlüssel. Und dann sagen Leute, aber du weißt doch gar nicht, was er vorhat. Er ist mir aber egal, weil ich kenne meinen Kumpel. Ich weiß, er wird damit kein Mist bauen. Und ich glaube, so ähnlich ist es vielleicht manchmal bei uns mit Gott. Ich glaube, wenn wir wissen, dass Gott gut ist und dass er vollkommen gut ist, dann müssen wir nicht immer sagen, Gott, gib uns bitte mehr Informationen. Gott, sag uns bitte, was der Schritt auch danach ist. Gott, gib mir bitte Ausrüstung. Sondern dann können wir wirklich sagen, Gott, ich weiß, du bist gut. Ich weiß, du lässt mich nicht im Stich. Ich weiß ja, alles, was ich brauche, bist du. Gott ist die Sicherheit. Gott ist der Schutz. Es ist nicht das, was Gott uns gibt. Es ist Gott selbst, seine Gegenwart. Wir lesen das auch im Exodus, ne, im Auszug aus Ägypten, wenn Israel auszieht. Es ist nicht, dass Gott das Volk ausrüstet mit Waffen und mit Schildern und mit Karren. Gott selbst geht ihnen voraus oder hinterher. Gott selbst in seiner Gegenwart schützt das Volk. Was für ein schönes Versprechen ist das eigentlich? Was für einen großartigen Gott haben wir, der allmächtig ist, allgegenwärtig. Er selbst ist bei uns. Er selbst ist unsere Sicherheit. Und in Christus ist er selbst in uns. Und das führt mich zum zweiten sehr großen Punkt. Gott lässt seine Kinder nicht allein. Im letzten Kapitel haben wir uns gefragt, siegt das Böse? Und hier können wir wieder fragen, das ist eine Verfolgungsjagd. Saul jagt David, es ist immer mal wieder eng. Aber das Problem ist, dass diesmal nicht das Böse freien Lauf hat, zumindest gefühlt, sondern dass Gott David ja eigentlich in die Höhle des Löwen schickt. Gott sagt David, geh nach Keila, geh nah dahin, wo Saul dich schnell bekommen kann. Verlass deine Sicherheit. Und auch das ist für uns manchmal herausfordernd. Ein Leben mit Gott heißt nicht immer, dass es super einfach ist. Und ich vertraue jetzt Gott und mein Leben wird komplikationsfrei. Hier erleben wir, dass Gott wirklich durch die Wüste schickt und nicht nur durch eine trockene Zeit, sondern durch eine gefährliche Zeit. David fragt Gott, David folgt Gott, David gehorcht Gott und es führt ihn in Schwierigkeiten. David tut Gottes Willen und es wird nicht einfacher. Und wir denken oft, dass das Gegenteil passiert. Aber in Kapitel 23, ich glaube, ist eine Lektion, ein schwieriger Weg, ist nicht automatisch der falsche Weg. Ich bin hier, obwohl Gott mich führt. Und vielleicht fragst du dich auch heute in deinem Leben, warum bin ich da, wo ich gerade bin? Warum wird es nicht besser? Und manchmal führt Gott uns Wege, die wir nicht verstehen. Aber die gute Botschaft ist, Gott hält sein Versprechen, er hält seine Kinder bei der Hand, auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn es vielleicht nicht sofort besser wird. Wir dürfen sagen, Herr, ich verstehe nicht. Wir dürfen sagen, Herr, ich habe Angst. Wir dürfen weinen und das lesen wir auch bei David in seinem Psalm. Aber Vertrauen heißt halt eben nicht wissen, was kommt. Vertrauen heißt zu wissen, dass Gott gut ist und dass er es am Ende auch gut mit uns macht. Er bringt uns sicher ans Ende. Und Gott redet zu uns. Wir lesen hier so schön diese Kommunikation zwischen David und Gott. Und wir lesen noch was Wunderschöneres. Also was nicht schöner, aber auch richtig cool ist. Es begeistert mich. Wir lesen von Jonathan. Der beste Freund von David kommt noch einmal auf die Bühne. Gott redet zu David nicht nur durch den Propheten Gad, der bei ihm ist, nicht nur durch den Priester Abiatar, sondern durch einen guten Freund, der für ihn da ist, der ihn besucht. Und Jonathan löst nicht das Problem. Er schafft nicht, Saul vom Thron zu werfen. Er kann äußerlich nichts ändern, aber er kann innerlich etwas stärken. Wir lesen im Text davon, dass Jonathan David in Gott stärkt. Und es ist nicht dieses positive Denken, es ist nicht, Kopf hoch, es wird schon. Er sagt, David, guck mal auf die Verheißung, die Gott dir gegeben hat. Du wirst König. Ich werde zweiter Mann unter dir werden. Mein Vater weiß das schon. Erinnere du dich auch daran. David, vergiss nicht, was Gott dir gesagt hat. Was Gott für dich vorbereitet hat. Sieh auf die Verheißung Gottes. Jonathan ist ein kleiner Wegweiser, ein kleines Hinweisschild für David. Und darum ist es für uns wieder einfach diese Erinnerung. Ich möchte es nochmal in euch hinein bläuen. Die äußeren Umstände beschreiben nicht unsere ganze Wahrheit, sondern Gottes Zusagen in diesen Umständen sind diese Wahrheit. Also es zählt nicht das nur, was wir vor Augen haben, sondern auch das, was Gott uns verheißen hat. Das, was Gott uns zugesagt hat. Wir müssen Gott ins Leben mit hineinkalkulieren, Freunde. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine geistliche Ermutigung und auch für uns heute. Und es ist auch unser Job als Gemeinde. Als Gemeinde sollten wir genau das tun. Wir sollten ein Jonathan sein. Wir sollten einander ermutigen und trösten. Einander stärken und begleiten. Sind wir Begleiter? Wir können sagen, ich kann das nicht ändern, aber ich kann dir zeigen, was Gott dir versprochen hat. Oder wenn wir für uns in Sünde verstricken, dann können wir einander begegnen und können sagen, pass auf, ich sage jetzt nicht, was für ein schlechter Mensch du bist und was du alles gemacht hast. Und wie kannst du nur? Und sag, genau dafür ist Christus gestorben und auferstanden. Schau auf die Gnade Christi. Oder wenn wir Angst haben, dann können wir sagen, ja, du hast Angst und ich kann dir diese Angst vielleicht nicht nehmen. Und vielleicht wird auch das kommen, was, bevor du Angst hast. Aber ich zeige dir, zu wem du gehörst. Denn du bist ein Kind Gottes. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe von Gemeinde, von Kirche. Einander Mut zu machen und auf Gott zu weisen und zu sagen, hey, schau auf Christus, schau auf Gott. Und die Frage ist, hast du so einen Jonathan in deinem Leben? Gibt es jemand, den du Anteil davon gibst, wie es in dir aussieht? Gibst du der Gemeinde und anderen auch eine Chance, dir zu begegnen? Und wem kannst du vielleicht dieser Jonathan sein? Davids Geschichte zeigt uns, wir alle sind in der Wüste. Manchmal merken wir es mehr, manchmal merken wir es weniger. Aber Gott spricht nicht nur zu uns durch Propheten und durch Priester, sondern auch durch Menschen, durcheinander, durch Freunde. Gott führt uns nicht nur durch Gottesdienste und Bibelstunden, sondern auch durch persönliche Begegnungen. Lasst uns einander ermutigen, Freundschaften bauen, Beziehungen pflegen und suchen und füreinander da sein. Ich komme zum Schluss. Die gute Nachricht ist nicht, dass wir in den Geschichten von David, der uns ein Vorbild ist, mehr sagen sollten, werde wie David, sondern schau auf Christus. David muss noch lernen, sich von Gott führen zu lassen. Und er fragt immer wieder. Und wir merken, Jesus ist der bessere David. Jesus muss Gott nicht immer wieder fragen, sondern Jesus ist so eng in Beziehung mit Gott, dass er der vollkommene, treue Sohn Gottes ist. Jesus ist in vollkommener Gemeinschaft. David muss fragen, Herr, was soll ich tun? David braucht einen Jonathan an der Seite, der ihn stärkt. Jesus ist selbst der Jonathan für seine Gemeinde. Jesus Christus ist in uns und stärkt seine Gemeinde, ist Herr seiner Gemeinde. Das lesen wir auch in der Offenbarung. Er weiß, was wir tun. Er stärkt uns. Wir wissen nicht alles, was passiert, aber wir wissen heute, wer wir in Christus sind. Unsere Annahme bei Gott ist nicht an unserem perfektes Leben abhängig. Unsere Identität als Kind Gottes ist nicht davon abhängig, ob wir Gottes Pläne wirklich gut verstehen oder ob wir manchmal eher sind wie ein Saul und uns Gottes Wege schönreden. Unsere Zukunft ist nicht davon abhängig, ob wir den Plan kennen, was Gott mit uns vorhat, sondern unser Leben liegt in Gottes Hand. Es gibt einen sehr schönen Satz in diesem ganzen Kapitel 23, ich werde ihn am Ende nochmal sagen, euch mitgeben nach Hause. Aber das ist, ne? Saul hat David verfolgt, aber Gott hat ihn nicht in seine Hand gegeben. Wir sind in Gottes Hand. Und das macht uns frei. Wir müssen nicht kämpfen, wir müssen nicht biestig werden. Wir dürfen einander korrigieren, wir dürfen einander öffnen, wir dürfen sagen, ja, ich bin nicht perfekt. Und dürfen als unperfekte Menschen in einer unperfekten Gemeinde vor Gott treten und Gemeinschaft haben. Und zu ihm kommen. Drei Fragen habe ich euch mitgegeben. Wollen wir nur Gottes Ja haben oder fragen wir wirklich nach, was Gottes Weg für uns ist? Vertrauen wir auch Gott, auch wenn wir vielleicht nicht alles wissen, weil wir wissen, dass Gott gut ist? Wie ist unsere Beziehung zu Gott? Kennen wir Gott so gut, dass wir wirklich wissen, dass er nur gut ist? Und wenn Gott uns durch Jonathan stärkt oder durch Christus stärkt, durcheinander stärkt, wen können wir stärken? Will Gott sein Wort in eurem Leben segnen. Amen.